Zur Einleitung. Jetzt tritt das Lieferkettengesetz in Kraft. Es verpflichtet Unternehmen dazu, sicherzustellen, dass entlang ihrer gesamten Lieferkette keine Menschenrechtsverletzungen oder Umweltschäden vorkommen. Die Abhängigkeit von chinesischen Lieferanten stellt Unternehmen jedoch vor ein Dilemma. Einerseits sind sie auf die günstigen Module und Batterien angewiesen, andererseits ist es schwierig, die Einhaltung der ethischen Standards in China sicherzustellen. Vor diesem Hintergrund wird das Lieferkettengesetz häufig als zu bürokratisch und wirtschaftsfeindlich kritisiert. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen befürchten hohe Kosten und erhöhten Verwaltungsaufwand. Wie schätzen Sie die Auswirkungen des Gesetzes auf österreichische und europäische Unternehmen ein, insbesondere im Bereich erneuerbarer Energien und Elektromobilität?
Naja, erstmal kann man dazu sagen, die Kritik ist natürlich in gewisser Weise berechtigt. Es wird ganz eindeutig entlang sämtlicher Unternehmen, jetzt nicht nur der großen Unternehmen, sondern auch der kleinen Unternehmen, zu einem Mehr an Verwaltung kommen. Das ist klar und das ist mit jeglicher gesetzlicher Verpflichtung, die den Unternehmen auferlegt wird, man sieht das jetzt immer wieder in den politischen Diskussionen auch, natürlich verbunden. Man kann anfangs natürlich dazu sagen, das Lieferkettengesetz wird ab 2027 dann in Österreich und in der ganzen EU in Kraft treten, also ab dann werden die Verpflichtungen schlagend, wird natürlich dann auch sämtliche Unternehmen treffen und zwar nicht nur die großen, die es primär trifft, sondern dann auch die kleinen Unternehmen. Warum ist das so? Also der unmittelbare Anwendungsbereich des EU-Lieferkettengesetzes beziehungsweise der EU-Lieferkettenrichtlinie sind anfänglich ab 2027 nur große Unternehmen mit mehr als 5.000 Beschäftigten und mit einem sehr großen Umsatz, nämlich von mehr als 1,5 Milliarden Euro. Das trifft natürlich jetzt in dem Sinn nur die Großen, aber Achtung, der Betrag oder besser gesagt die Beträge, die schrumpfen, also ab 2029 dann schon werden es mehr als 1.000 Beschäftigte und ein Umsatz von mehr als 450 Millionen Euro. Also es werden dann, meint man jetzt zumindest nach derzeitigem Stand, ca. 160 österreichische Unternehmen drunter fallen. EU-weit sind es natürlich etwas mehr, das werden dann 5.400 sein. Aber Achtung, nicht nur die großen Unternehmen fallen eben darunter, sondern auch die kleinen und zwar dann, wenn sie für größere Unternehmen, nämlich die primär Verpflichteten, in der Lieferkette entweder liefern oder von diesen beziehen. Man nennt das dann oft die sogenannte Aktivitätskette. Und da können natürlich die Verpflichtungen nicht nur auf die Großen schlagend werden, sondern auch die kleinen Unternehmen betreffen. Und selbstverständlich, nachdem damit einige Dokumentationspflichten, Nachforschungspflichten, aber auch vertragliche Pflichten, da kommen wir als Rechtsanwälte ins Spiel, verbunden sind, wird damit natürlich auch ein einiges mehr an Verwaltung und damit an Kosten auf die Unternehmen treffen. Was ist natürlich das Ziel der EU und dem EU-Gesetz, des EU-Gesetzgebers, dass weltweit die Standards, insbesondere im Bereich der Menschenrechte und im Bereich des Naturschutzes, aber auch sonstiger schützenswerter Güter erhöht werden. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns hier in dieser Materie insgesamt.
Frage 2. Kritiker behaupten, dass Unternehmen die Vorgaben des Gesetzes umgehen könnten, indem sie für den europäischen Markt saubere Unternehmen einsetzen, während andere weniger regulierte Märkte von Unternehmen weniger strikten Standards beliefert werden. Teilen Sie diese Einschätzung, dass Unternehmen die Regelungen durch eine Aufspaltung ihrer Lieferketten umgehen könnten und wie realistisch ist ein solches Szenario?
Bei so einem Szenario muss man natürlich immer wiederum das Faktische mit dem Rechtlichen trennen. Faktisch wird das wahrscheinlich schon der Fall sein, dass man irgendwie, wir reden ja natürlich hier von Unternehmen, die in weniger regulierten Märkten ihre Produktion haben und von dort in die EU liefern werden, dass die natürlich jetzt dadurch, dass die Regulierung dort nicht so stark ist, auch Aufsplittungen machen können. Das heißt, also es kann natürlich sein, dass ein chinesisches Unternehmen, ich nenne jetzt ein Beispiel, einen Zweig hat, wo es die österreichische und damit auch die EU-Versorgung übernimmt und sämtliche andere Geschäftsaktivitäten werden von einem anderen Zweig in diesem Unternehmen, zum Beispiel in einem anderen, von einer anderen Gesellschaft, einer Unternehmensgruppe beliefert. Rechtlich wäre es aber in dem Fall so, da hat das EU-Lieferkettengesetz vorgesehen, dass in so einem Fall sämtliche Geschäftsaktivitäten des liefernden Unternehmens umfasst wären. Also man kann jetzt nicht sagen, es gibt einen sauberen Zweig und einen schmutzigen Zweig, sondern in dem Fall würde das EU-Lieferkettengesetz und damit auch die damit verbundenen Sanktionen, wie insbesondere, dass das Unternehmen haftbar gemacht werden kann für Verstöße, auf sämtliche Geschäftsaktivitäten sich beziehen. Das heißt also, wenn ein Verstoß in dem ursprünglich als schmutzig vorgesehenen Geschäftszweig oder Betriebszweig erfolgen würde, könnte man diese Sanktion, zumindest so wie es derzeit ausschaut, auf das gesamte Unternehmen und im gesamten Unternehmen auch einklagen. Das heißt also in Wahrheit, rein rechtlich sind derartige Umgehungsstrukturen derzeit einmal zumindest nicht möglich. Ob das jetzt faktisch anders der Fall sein wird, da ist natürlich immer die Fantasie, der Fantasie freien Lauf gegeben. Da werden natürlich auch andere Umgehungsstrukturen wahrscheinlich in Kraft treten, beziehungsweise von den Unternehmen dann möglicherweise, ich will jetzt niemandem etwas unterstellen, aber möglicherweise dann werden dann verschiedene Umgehungsstrukturen eben geschaffen, womit dann das EU-Lieferkettengesetz vielleicht in einem gewissen Bereich, ich will jetzt nicht sagen anwendbar ist, aber in einem gewissen Bereich eingehalten wird, in einem anderen Bereich ist. Das kann man ja in allen möglichen Arten, insbesondere in Jurisdiktionen außerhalb Europas, dann auch verschleiern.
Die Haftungsregelungen des Lieferkettengesetzes stehen teilweise grundsätzlich in der Kritik, dass sie völkerrechtswidrig sein könnten. Sie versuchen ja nationales Recht global anzuwenden. Wie bewerten Sie diese rechtlichen Herausforderungen und die möglichen Auswirkungen auf die globale Handelspolitik?
Ja, dann muss man differenzieren in diesem Fall, was denn eigentlich die Kritikpunkte sind. Natürlich, der EU-Gesetzgeber wie sämtliche sonstigen nationalen Gesetzgeber haben auch Implikationen auf sonstige Bereiche in der Welt, wenn sie irgendein sonstiges Gesetz erlassen. Was ist der Kritikpunkt daran ist, dass es zum Beispiel Handelsabkommen im Weg stehen könnte oder Handelsabkommen, wie zum Beispiel WTO, in einer gewissen Widerspruch stehen. Diese Kritik kann man folgen oder nicht. Und man kann auch natürlich sagen, dass der EU-Gesetzgeber in so einem Fall hier durchgreifen kann und regeln kann für die EU, was er für richtig hält. Die zweite Frage und der zweite Kritikpunkt eigentlich ist der, dass die EU-Lieferkettenrichtlinie auf Unternehmen auch globale Auswirkungen hat. Ich nenne jetzt ein Beispiel. Sofern ein Unternehmen, welches in der Unternehmensgruppe hauptsächlich außerhalb der EU tätig ist, aber mit seinen Umsätzen innerhalb der EU die Schwellenwerte überschreitet, dann in so einem Fall ist das gesamte Unternehmen und eigentlich damit auch die gesamten Unternehmensaktivitäten innerhalb des Konzerns vom EU-Lieferkettengesetz umfasst. Das heißt also auch, dass sämtliche sonstigen Aktivitäten von der EU-Lieferkettengesetzgebung und damit auch von den Sanktionen umfasst werden. Und hier ist natürlich ein Kritikpunkt, dass man sagt, ja, nur weil ein Unternehmen mit Geschäftstätigkeiten in der EU die Umsatzschwellenwerte übersteigt, kann dann innerhalb der EU eine Klage gegen dieses Unternehmen eingebracht werden, wenn es in einem anderen Geschäftszweig, der überhaupt nichts mit der EU-Belieferung zu tun hat, möglicherweise Verstöße setzt. Wie das dann in der Praxis erfolgen wird, das wird sich zeigen, aber natürlich ist hier ein gewisser Raum gegeben, auch für Aktivisten etc., dass hier zum Beispiel gegen Unternehmen und Unternehmensgruppen vorgegangen wird und das primär nichts mit der EU zu tun hat, sondern die EU nur als Forum genommen wird, um hier gegen diese Unternehmen vorzugehen.
Glauben Sie, dass Unternehmen, die auf kritische Rohstoffe wie Kobalt für Batterien oder seltene Erden für Solarzellen angewiesen sind, in Länder mit weniger strengen Regulierungen ausweichen könnten, um den Anforderungen des Lieferkettengesetzes zu entgehen?
Genau das, muss man dazu sagen, ist ja das, was das EU-Lieferkettengesetz umgehen möchte oder beziehungsweise wogegen das EU-Lieferkettengesetz ankämpfen möchte. Es soll also zu keiner Umgehung kommen und die Unternehmen sollen sich jetzt frei nach der Theorie der komparativen Vorteile, sollen sich eben nicht jenes Landes bedienen, wo die niedrigsten Standards herrschen und damit, wo die Produktionskosten am niedrigsten sind, sondern es soll zu einer weltweiten beziehungsweise zumindest zu einer EU-weiten Angleichung der Standards kommen. Das ist der Sinn dahinter und der ist ja grundsätzlich zu begrüßen, dass es jetzt nicht dadurch, dass man Aktivitäten in der Lieferkette wohin auslagert, zu Menschenrechtsverletzungen zum Beispiel kommen wird. Man muss natürlich auch dazu sagen, man kann auch in gewissen Geschäftsbereichen auch gar nicht verhindern, dass derartige Geschäfte mit oder in mit Unternehmen in Ländern gemacht werden, wo die Standards nicht so niedrig sind. Nehmen Sie zum Beispiel die Kobaltproduktion her. Die kommt zu ungefähr 50% aus dem Kongo. Das heißt, Kobalt, das ist ein wichtiger Rohstoff für die Akkuproduktion und damit auch für E-Autos, also ein sehr zukunftsträchtiges Element. Das kommt hauptsächlich aus der Demokratischen Republik Kongo. Und für gewöhnlich natürlich sind die Arbeitsstandards dort niedriger, als sie in der EU sind. Man muss aber natürlich auch hier bedenken, dort sind einfach nun einmal die Arbeitsstandards niedrig und sie können die Arbeitsstandards vielleicht auch dadurch erhöhen, dass man sehr viel Handel macht mit derartigen Nationen und damit die Wirtschaft dort lokal ankurbelt und somit auch die Standards erhöht. Also es ist immer eine Frage, wie geht man dieses Problem an? Kann man dieses Problem durch Regulatorik angehen? Oder versucht man hier auch möglichst frei den Handel laufen zu lassen, sodass sich dann über die Zeit insgesamt Verbesserungen ergeben können? Ich glaube, das Ausweichproblem ist eben meistens auch ein faktisches Problem. Und wenn die Produktionskosten zum Beispiel in China niedriger sind, dann wird natürlich auch die Produktion für Photovoltaikanlagen bzw. Photovoltaikkomponenten auch langfristig nach China ausgelagert werden. Das ist derzeit der Fall, das sehen wir jetzt auch schon. Ich glaube aber, dass das Lieferkettengesetz jetzt nicht primär ein Grund ist, warum da mehr oder wahrscheinlich damit auch in Zukunft auch weniger Handel mit derartigen Nationen, wo die in der Kritik stehen, dass die Standards nicht so hoch sind, dass da mehr oder weniger Handel betrieben wird. Es soll einfach zu einem Angleichen der globalen Standards in puncto Menschenrechte etc. kommen. Was natürlich sein kann, ist, und das ist, glaube ich, auch eher ein faktisches Thema, was uns zukünftig trifft, dass natürlich die Absatzmärkte nicht nur Europa sind, sondern dass die Absatzmärkte auch sich zukünftig mehr und mehr in Länder verlagern werden, wo wir heute jetzt noch nicht so hinschauen. Zum Beispiel nach Afrika. Und dann wird es zukünftig auch sein, wie es jetzt auch derzeit der Fall ist, dass sehr viele Produkte einfach, ich nenne jetzt ein Beispiel, Mobiltelefone aus China nach Afrika gelagert werden. Und da hat es dann natürlich, jetzt abgesehen von irgendwelchen Themen, wo ein Unternehmen auch nach Europa liefert und damit subsidiär unter das EU-Lieferkettengesetz fällt. Aber prima hätte in so einem Fall die EU nichts mitzureden. Und logischerweise, dort wo die EU nichts mitreden kann, da kann natürlich auch der Standard durch ein EU-Lieferkettengesetz jetzt mal per se nicht erhöht werden. Die Hoffnung ist halt natürlich, dass global, dadurch, dass das EU-Lieferkettengesetz kommt und die EU ein Vorreiter in dieser Rolle ist, dass sich damit global insgesamt die Standards erhöhen und dass vielleicht auch einmal zukünftig, aber es ist natürlich perspektivisch, auch die USA oder überhaupt sonstige Länder in Asien etc. ähnliche Gesetzgebungen geben.
Nachdem Sie gerade schon globale Standards und die EU als Vorreiter in diesen erwähnt haben, inwiefern könnten die im Lieferkettengesetz verankerten hohen ethischen Standards Europa einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, das insbesondere gegenüber den BRICS-Staaten wie China, Indien oder Südamerika?
Ja, man darf nicht vergessen, die EU und Europa insgesamt natürlich, da ist ja nicht nur die EU darunter zu sehen, ist ein sehr großer Absatzmarkt, immer noch. Also wir haben in Europa und in der EU über 500 Millionen Menschen und damit über 500 Millionen Konsumenten. Das heißt, das ist schon eine sehr große Macht, die die EU und ihre Konsumenten und Konsumentinnen dort hat. Natürlich können sich dadurch auch die Standards erhöhen. Also ich habe ja schon gesagt, es kann natürlich sein, dass sich insgesamt dann auch mehr und mehr Länder auch außerhalb der EU und außerhalb Europas dem anschließen. Und selbstverständlich, wenn sich die Produktionsbedingungen für den EU-Absatz erhöhen, dann erhöhen sich möglicherweise auch die sonstigen Produktionsbedingungen und die Produktionsbedingungen für sonstige Lieferungen in andere Länder, die eben nicht so hohe Standards haben, eben weil man natürlich nicht zwei verschiedene Arten von Fabriken bauen wird, einmal dort, wo die Standards funktionieren und einmal dort, wo sie nicht in Kraft sind. Das ist natürlich die Hoffnung, ob das faktisch jetzt auch wirklich so umgesetzt wird, das wird die Zukunft zeigen. Die Idee des Gesetzgebers ist ja schon, dass die globalen Standards eben erhöhen werden. Wettbewerbsvorteil, jetzt natürlich muss man immer mit damit sehen, gibt es auch einen Wettbewerbsnachteil jetzt aus der EU heraus? Ja, natürlich. Also ich habe ja schon eingangs erwähnt, der Verwaltungsaufwand, der auf die Unternehmen zukünftig zukommt, der wird natürlich wesentlich höher sein, als er es heute ist. Das heißt also, es kann natürlich damit sein, dass die Belieferung nach Europa mit mehr Kosten verbunden ist und dass innerhalb in Europa natürlich auch die Weiterverarbeitung beispielsweise von Produkten teurer wird und sich daraus ein Wettbewerbsnachteil für die EU und insbesondere natürlich, aber auch für sonstige Länder Europas mit sich zieht. Also man darf ja nicht vergessen, auch Großbritannien, die ja nicht in der EU sind, haben ähnliche Standards.
Glauben Sie, dass das Lieferkettengesetz dazu führen könnte, dass Unternehmen in Zukunft wieder mehr Produktionsstandorte in die EU zurückverlagern, um den Anforderungen des Gesetzes gerecht zu werden?
Das kann natürlich der Fall sein, insbesondere dann natürlich, wenn es geringfügige Zulieferungen betrifft, die man auch leicht wieder in die EU verlagern kann. Das ist ja auch mehr ein faktisches Thema und immer die Frage, ist das überhaupt möglich? Also wie gesagt, gewisse Rohstofflieferungen, die wird man nicht einfach so in die EU wieder rein verlagern können, weil es einfach diese Rohstoffe dort nicht gibt. Und klarerweise, man denke nur an die Textilproduktion, dort ist es ja auch so, dass gewisse Arbeitsschritte mittlerweile, was natürlich auch ein bisschen bei den Konsumentinnen und Konsumenten zu sehen ist, warum das so ist, gewisse Arbeitsschritte können einfach nur zu dem Preis außerhalb der EU verrichtet werden. Das muss man, glaube ich, damit bedenken. Natürlich, wenn es jetzt einfache Schritte sind, beziehungsweise einfachere Sachen, die außerhalb von der EU bezogen werden, beziehungsweise wenn das auch komplizierte Arbeitsschritte sind, wo es technologische Fortschritte gibt und damit die Produktion wieder in der EU mehr Sinn macht, weil mehr Wertschöpfung hier generiert werden kann, dann kann es auch sein, dass zukünftig ja diese Produktion insbesondere wieder in die EU hineingeholt wird. Warum ist das so? Ich glaube insgesamt, wenn man das EU-Lieferkettengesetz dann tatsächlich so lebt, wie es im Gesetz beziehungsweise jetzt noch in der Richtlinie steht, dass damit natürlich ein sehr großer weltweiter Aufwand betrieben werden muss. Man muss nämlich genau schauen entlang seiner Lieferkette. Und wenn man das nicht tut, ist man natürlich den Haftungen und den Strafen ausgesetzt. Wie ist es denn eigentlich, und zwar nicht bei meinem unmittelbaren Lieferanten, wie ist es denn eigentlich 10 Schritte weiter in meiner Lieferkette? Kenne ich diese Lieferanten eigentlich überhaupt? Kenne ich den Sublieferanten vom Sublieferanten vom Sublieferanten? Das sind also alles Fragestellungen, die das sehr kompliziert eigentlich, wenn man es lebt, in die Tiefe gehen lassen. Das muss man sich einmal überlegen, wie weit man eigentlich das machen möchte und wie teuer das dann wird. Es wird natürlich dann zukünftig zu einem größeren Betätigungsfeld von international agierenden Beratungsunternehmen, Wirtschaftsprüfern etc. werden, da auch ein standardisiertes Zertifikatesystem etc. zu implementieren, sowas wird alles kommen. Aber wenn man das richtig lebt, dann ist das schon etwas Aufwand, den man hier betreiben muss. Und es reicht eben aus rechtlicher Sicht jetzt nicht einfach, sich nur in den Vertrag reinzuschreiben und zu vergewissern, dass mein unmittelbarer Lieferant ohnehin alles tun wird und alle Standards einhalten wird und das auch weiter in der Lieferkette geben wird, diese Verpflichtung. Ja, das ist alles schön und gut und das gehört auch in jeden Vertrag hinein. Aber es reicht einfach nicht. Man muss kontrollieren, ob das wirklich so ist. Und man kann sich damit natürlich auch gewissen Unternehmen betätigen, die das tun und die das für einen dann machen. Und da wird es, wie gesagt, Zertifizierungen geben. Aber insgesamt ist das schon einiges an Aufwand, den man betreiben muss und eine sehr große Haftung, die man dann auch auf sich nimmt, das Unternehmen. Und wenn es dann billiger ist oder einfacher ist, die Produktion wieder in die EU hineinzunehmen, wo ja der EU-Gesetzgeber davon ausgeht, dass die Standards eigentlich grundsätzlich eingehalten werden. Es gibt ja auch, muss man dazu sagen, in der EU Länder mit einem niedrigeren Lohnniveau, beispielsweise im Osten, in dem Süden ist das der Fall, dann wird man das vielleicht auch tun.
Abschließend, wo sehen Sie die größten Grauzonen und Unklarheiten bei der praktischen Umsetzung des Lieferkettengesetzes? Welche Schritte sollten Ihrer Meinung nach unternommen werden, um die Regelungen effektiv und rechtssicher umzusetzen?
Naja, dazu muss man sagen, das EU-Lieferkettengesetz stand ja schon anfänglich immer in großer Kritik. Ursprünglich war ja immer die Angst davor, dass zu viele Unternehmen davon umfasst sind, nämlich primär umfasst sind. Deswegen hat man ja auch die Größenschwellen dann anfänglich wieder heruntergesetzt, dass möglichst wenige Unternehmen bzw. weniger Unternehmen darunter fallen. Wie gesagt, auch entlang der Lieferkette trifft es dann auch kleinere Unternehmen. Wenn die größere Unternehmen beliefern, dann müssen sie genauso die Standards einhalten. Zum Beispiel hat dann auch die EU vorgesehen in ihrer Richtlinie, dass gewisse Schutzmaßnahmen bzw. gewisse Hilfsmaßnahmen für diese kleinen Unternehmen und die kleinen und mittleren Unternehmen trifft es ja eigentlich, implementiert werden, wonach beispielsweise dann auch finanzielle Förderungen vergeben werden an mittlere Unternehmen und kleine Unternehmen, falls die mehr Verwaltungsaufwand haben. Was hier passieren wird, das ist noch völlig unklar. Und das ist eigentlich die größte Blackbox. Wie weit trifft es eigentlich die KMUs? Was müssten die eigentlich genau tun? Und die zweite Frage dann, die gleich darauf anschließt, das weiß, glaube ich, noch niemand. Wie schwierig wird das denn dann eigentlich, zukünftig in die Lieferkette zu blicken? Wie gesagt, da wird sich ja erst 2027, muss das dann noch alles ready sein, aber 2027 spätestens muss sich ja eine gewisse Art an System entwickelt haben, wo man das dann tatsächlich auch umsetzen kann und tatsächlich auch in seine Lieferkette schauen kann, tatsächlich weiß, wer in der Lieferkette auch ist. Das ist wirklich nicht ein zahnloses Konstrukt wird, wo man alle möglichen Berichte dann erstellen muss und in den Berichten steht eigentlich nichts drin. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel, dass es dann tatsächlich etwas wirkt, dass das nämlich auch einerseits von den Unternehmen umgesetzt wird und andererseits dann auch natürlich vom Gesetzgeber auch wahrscheinlich dann in letzter Konsequenz penalisiert werden wird. Aber sonst, wenn das nicht gewährleistet ist, dann ist es natürlich ein zahnloser Papiertiger, wo man nichts anderes hat, außer Verwaltungsaufwand und alle möglichen ESG-Berichte und Anhänge zu Bilanzen etc. machen muss, die eigentlich, wenn man sich so ehrlich ist, dann das Papier natürlich nicht wert sind, auf dem es geschrieben ist. Man kann sich dann noch weitere Fragestellungen stellen, da wissen wir einfach noch nicht, wie wird das dann zukünftig sein. Wie wird das dann auch sein, wenn die unterschiedlichen Staaten der EU dann nationale Regelungen auf dieser Basis entwerfen? Was passieren, wenn die im Widerspruch stehen? Etc. etc. Das ist, glaube ich, heute noch relativ unklar. Ja, und zukünftig muss man natürlich auch berücksichtigen, es gibt natürlich gewisse Haftungen für die Unternehmen, wenn sie sich nicht an die EU-Lieferkettenrichtlinie bzw. an die nationalen Ausführungen halten. Da ist immer die Frage, wie streng wird das eingeklagt und was passiert dann mit den Unternehmen, wenn dann tatsächlich Klagen eingebracht werden. Da sind ja auch sehr hohe Penalsätze damit verbunden, beziehungsweise möglicherweise auch zivilrechtliche Ansprüche, wenn in der Lieferkette irgendwo es zu Kinderarbeit zum Beispiel kommen würde, kann das dann in der EU auch eingeklagt werden. Da wird einfach die Zukunft zeigen, wie wird das sein, wie wird das von den Unternehmen dann auch tatsächlich betrachtet und letztlich auch die Bürgerinnen und Bürger der EU, wie ernst nehmen sie eigentlich die Regeln beziehungsweise auch die Instrumente, die man ihnen in die Hand gegeben hat. Ich glaube, abschließend kann man dazu sagen, insgesamt liegt es auch an den Konsumentinnen und Konsumenten in erster Linie und das ist natürlich auch vielleicht gar nicht die Aufgabe eines Gesetzgebers zu schauen, wo kauft man ein, was ist denn eigentlich in den Produkten drinnen, die ich kaufe, schaue ich zukünftig mehr auf Qualität, schaue ich auch privat auf die Einhaltung von menschenrechtlichen Standards. Und dazu muss man sich auch fragen, ist es dann wirklich auch die Aufgabe eines EU-Gesetzgebers, überall auf der Welt zu versuchen, dass das durchgesetzt wird, nur weil es die Konsumentinnen und Konsumenten beziehungsweise natürlich auch die Unternehmer und Unternehmerinnen, ich will jetzt nicht sagen, nicht schaffen, aber weil sie es einfach nicht so genau nehmen. Das, glaube ich, ist das, was hoffentlich mit der EU-Lieferkettenrichtlinie, wenn sie dann in Kraft tritt, besser wird. Und die zweite Seite, die man natürlich betrachten muss, der Verwaltungsaufwand, und wir kennen das jetzt aus der politischen Diskussion, sowohl in Europa als auch national in Österreich, als auch natürlich jetzt in jüngster Vergangenheit in den USA, der Verwaltungsaufwand ist ein politisches Thema, wird von allen Parteien eigentlich gebracht und sämtliche gesetzlichen Maßnahmen, die in Kraft treten, führen zu Verwaltungsaufwand. Und dass da die Unternehmer nicht ersticken unter diesem Verwaltungsaufwand, das ist, glaube ich, auch eine große Aufgabe, die sich zukünftig der Gesetzgeber, sowohl der EU-Gesetzgeber als auch der nationale Gesetzgeber zu Herzen nehmen werden müssen.
Sehr geehrter Herr Magister Leisek, wir danken Ihnen für dieses aufschlussreiche Gespräch.